lerne ich das. Die Stelle, die wir gerade gehört haben, zu der werde ich nicht predigen. Ich will nur ein bisschen die Stimmung aufnehmen aus dieser Sache, und das soll sozusagen das Reinrollen des Balles sein oder das Warmwerden, bevor das Spiel beginnt. Das Bild ist euch noch so ein bisschen vor Augen, ne? Juble, du Unfruchtbare, die du kinderlos bist. Dann ist von Demütigung die Rede gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, mit so einer Passage umzugehen. Ich sage jetzt mal die falsche Möglichkeit. Man kann diese Passage lesen wie ein Göttermythos der Germanen. Ja? Die sind ja auch irgendwie zwischendurch mal allzu menschlich gewesen, und dann gibt's irgendwelche Halbgötter und irgendwie Zeus und, ne, also Zeus und wie sie alle heißen, dann bei den Griechen, ne? Also wir kennen das irgendwie so in diesen ganzen abgesetzten Götterratsversammlungen der verschiedenen Völker, dass es sowas immer wieder gibt. Das ist die eine Möglichkeit, sowas zu hören. Und die andere Möglichkeit, sowas zu hören, ist zu sagen: Wenn der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der Gott, der das all in seinen Händen hält, so ein Bild wählt, das Beziehungsbild, und ein tiefes Beziehungsbild wählt. Diejenigen von uns, die verheiratet sind, die wissen, dass man an keiner Stelle sich so gut tun kann und sich an keiner Stelle so verletzen kann wie in einer Ehe. Wenn er so ein Bild wählt, dann ist es ihm offensichtlich irgendwie ums Herz. Also irgendwie ist er offensichtlich kein, also würden wir ihn beruflich einordnen müssen, dann würden wir sagen, wahrscheinlich ist Gott eher ein Sozialarbeiter als ein Programmierer. Okay. Ja. Also diejenigen von euch, die glauben, dass er im Zentrum eines Computernetzwerkes steht, nein, er tickt ganz anders. Er tickt ganz anders. Ich will in die Details von dem, was wir gerade gehört haben, gar nicht rein, wie gesagt. Weil ich möchte ziemlich gegen Ende dann doch nochmal auf Pfingsten kommen. Und damit ich das noch schaffe, gehen wir jetzt weiter. Okay. Letzte Woche war die Überschrift von dieser Bibelreihe, die wir jetzt gerade haben. Viele von uns lesen im Moment gerade so ein Kapitel Bibel am Tag. Und das ist immer thematisch zusammengestellt. Es geht eigentlich in diesen ganzen Wochen gerade um den Charakter Gottes. Wir machen das seit vielen Jahren, dass wir immer so eine Zeit nach Ostern, so eine Phase haben, wo wir so miteinander Bibel lesen. Viele von uns machen da mit, manche nicht. Und es war jetzt dieses Gnade um Gnade letzte Woche. Und dieses Mal geht es um Barmherzigkeit. In den Texten, die wir letzte Woche gelesen haben, ging es um auch einen Preis für Gnade, einen hohen Preis für Gnade, nämlich eine Gnade, die Gott selbst in Jesus alles gekostet hat, in unfassbarer Art und Weise alles gekostet hat. Er ist ein Gott, der zu uns kommt, sich zu uns beugt, sich uns zuwendet mit allem, was so dazu gehört, aber dann nicht Schluss macht, weitergeht und weitergeht und weitergeht, bis dahin, dass er irgendwann sein Leben in die Waagschale wirft, um unseretwillen sein Leben hingibt, damit wir Gnade empfangen von Gott. Wir haben in der letzten Woche vom unbarmherzigen Knecht gelesen, so heißt es in einer Bibelsetzung, die ich habe, diese dick gedruckten schwarzen Texte in euren Bibeln sind in aller Regel in der Bibel im ursprünglichen Text nicht vorhanden, sind einfach nur eine Lesehilfe. Das ist ganz lustig, dass nun ausgerechnet die wichtigen Sachen, also die großen Kapitelzahlen und so, die sind alle erst später dazu gekommen. Ursprünglich war das einfach so ein runtergeschriebener Text, und da kann man sich immer selber überlegen, wenn man so eine Geschichte vor sich hat, ist das eigentlich die Überschrift, die ich wählen würde? Und Matthäus 18 ist die Rede vom unbarmherzigen Knecht. Ich erzähle die nochmal ganz kurz nach. Jesus erzählt die Geschichte von einem Mann, der unfassbar hohe Schulden hat. Unfassbar hohe Schulden hat. Wer sich mal mit der Lebensgeschichte von Donald Trump beschäftigt hat, der weiß, dass sein Firmenimperium zwischenzeitlich mit über 1 Milliarde überschuldet war. Er hat unfassbar hohe Schulden. Dieser Mann in dieser Geschichte, und das ist ungefähr auf dieser Größenordnung, ist tatsächlich eine Wahnsinnssumme, die Jesus dann nennt. Den Leuten haben die Münder offen gestanden, dass solche Zahlen waren nicht theoretisch vorstellbar. Und dann wird ihm diese Schuld erlassen durch den König, dem er dieses Geld schuldet. Er kommt dann raus aus der Begegnung mit diesem König, begegnet einen anderen Menschen, der ihm wiederum etwas schuldet. 60 Tagessätze, also was immer dein Monatsgehalt ist, dein Monatsgehalt mal 3 ungefähr, weil du arbeitest ja nicht jeden Tag. Na, also das ist schon eine richtige Summe Geld, aber nicht also weit weg von einer unfassbaren Summe Geld. Na, also für die Schüler von uns kann das heißen 60 Euro, für die anderen von uns kann das auch mal 5-stellig werden, unterschiedlich. Ne? Und jetzt packt er ihn und sagt, ich will mein Geld. Ich will mein Geld. Das sehen die Knechte des Königs, sagen das dem König, und dem König zerreißt es alles. Seine Reaktion ist, dass er sich diesen Mann holt und sagt, vergiss alles, was ich über Schuldvergebung und Schuldenvergebung an dieser Stelle gesagt habe. Du kommst jetzt in den Schuldturm, bis deine ganze Schuld bezahlt ist. So hat man das damals gemacht. Wenn man Schulden hatte, dann wurde man weggesperrt, bis die Freunde und Familie dieses Geld zurückgezahlt haben. Das war ein verhältnismäßig effektiver Weg, um Schulden wieder einzutreiben. Und so eine Geschichte erzählt Jesus und erzählt sie im Zusammenhang eben mit uns. Mit unserer Schuld, mit unserer Vergebung. Und es ist eine harte Geschichte. Und wir merken, wie es Gott wirklich darum geht, wie es ihm wirklich wichtig ist, dass wir Gnade gewähren. Dass wir Gnade gewähren. Und das ist sehr unterschiedlich, an welchen Stellen wir sind, an welchen Kämpfen wir da sind. Manche von uns haben Dinge, von denen Gott sich wünscht, dass wir Vergebung aussprechen oder Vergebung zuerst in unserem Herzen gewähren. Manche von uns haben Themen, die sind gigantisch, die sind absolut gigantisch. Aber es ist offensichtlich, dass Gott an dieser Stelle wirklich zutiefst ein gnädiger Gott ist. Er will, dass wir auch ihm an dieser Stelle ähnlich werden. Eben ähnlicher werden, Schritt für Schritt. Ich habe meine Definition gehört zu Gnade und Barmherzigkeit, und das ist dann jetzt der Schwenk hierüber. Gnade ist, wenn man etwas nicht bekommt, was man verdient hat. Und Barmherzigkeit ist, wenn man etwas bekommt, was man nicht verdient hat. Das hilft ganz gut. So, das deckt vielleicht, ist vielleicht nicht so die perfekte Definition, die alles abdeckt oder so, aber damit kommt man ganz gut zurecht. Gnade ist, dass man etwas nicht bekommt, was man verdient hat. Und Barmherzigkeit ist, dass man etwas bekommt, was man nicht verdient hat. Heute, für diejenigen, die heute schon ihre Bibel aufgeschlagen haben, heute war dieses Zwiegespräch zwischen Mose und Gott. Ich bringe euch so ein bisschen in die Situation rein. Auch diese Stelle werde ich jetzt nicht mehr tief angucken. Die ist in den Kleingruppen diese Woche dran, ein Teil davon. Die Israeliten, das Volk Israel, war durch geschichtliche Ereignisse, die schon Jahrhunderte zurückliegen, letztlich in Ägypten gestrandet. Da waren sie irgendwie hingekommen. Ja, also gerade eben war ja von den Schwaben die Rede. Ja, die Schwaben kommen ursprünglich aus dem heutigen Russland, und die hat es im Laufe der Völkerwanderung dann Schritt für Schritt eben ins Schwabenländle verschlagen. So, und die sind dann da irgendwann hängen geblieben und da leben sie heute noch. So, ne? Also muss man sich das ungefähr vorstellen mit den Israeliten. Also die Israeliten hat's verschlagen nach Ägypten und da leben sie zum Zeitpunkt dieser Geschichte immer noch. Und es geht ihnen da nicht gut. Also währenddessen die Schwaben sich ja irgendwie halbwegs integriert haben in den germanischen Volkskörper, was immer das auch sein mag, ne? war das so, dass die Israeliten immer noch wahrgenommen wurden als Fremde. Ja? Also, in unserer Sprache, also in unserem kulturellen Umkreis ist das dann vielleicht eher sowas wie Italiener oder sowas. Ja, also die sind irgendwie, die gehören zu uns dazu, die sind dabei und alles, ne? Aber irgendwie sind die doch noch anders. So, ne? Also das war irgendwie die Wahrnehmung. Und die Ägypter, die ägyptische Kultur war eine Diktatur, wie ja fast alle Gesellschaften durch die Geschichte hinweg Diktaturen gewesen sind. Manche hießen Königreiche, andere sind andere Diktaturen. Aber das ist ja sozusagen der Standardmodell von Regierungsform. Und in dieser Diktatur war klar, Macht und Ehre und Ansehen und Land und Freiheit haben nur die Ägypter besessen. Alle anderen, ob es nur Nubier waren oder Israeliten oder wie auch immer, ne, die durften die Latrinen putzen. Oder im Fall der Israeliten war das, die durften sich mit Tieren beschäftigen. Also die waren Viehhüter. Und das war eklig. Also sich mit Tieren, das war, boah, ne, so. Also deswegen, das durften die Israeliten machen. Und die Ägypter wurden langsam nervös, weil die Israeliten immer mehr wurden. Also die haben mehr Kinder gekriegt als die Ägypter. Und das fanden die Ägypter ätzend. Weil das kann ja mal dazu führen, dass irgendwann kriegen wir die nicht mehr unterdrückt. Ne? Also das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und jetzt fängt Ägypten an, den Israeliten in teilweise gruseliger Art und Weise zu begegnen. Mose selber hat eine Phase von genozidalen Ausbrüchen erlebt. Die Neugeborenen wurden einfach geschlachtet, neugeborenen Jungs. Als Mose 80 Jahre alt ist, 80 Jahre später, ist die ganze Geschichte so ein bisschen subtiler geworden. Also sie haben hohe Steuern, die sie zahlen müssen, bestimmte Auflagen, die sie erfüllen müssen. Und sie hungern und leiden. Und jetzt kommt Gott zu Mose, der nicht mehr in Ägypten ist zu diesem Zeitpunkt. Jetzt kommt Gott zu Mose und redet mit ihm über die Israeliten. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so richtig klar ist, was ist Gott eigentlich für einer? Was wir bis zu diesem Zeitpunkt über Gott nur wissen, ist, dass er Sünde hasst. Und da gab es so ein paar Beispiele für, wo er Sünde echt ätzend findet. Also Vergewaltigung ist scheiße und Mord ist Mist und also irgendwie sowas. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, die wir bis zu diesem Zeitpunkt über Gott wissen. Ja, also die er sehr deutlich sich positioniert. Aber, und wir wissen, dass er irgendwie Abraham und seine Nachkommen liebt, aus unerfindlichen Gründen. Erwählung nennt das die Bibel. Wir wissen nicht so richtig, warum nur ausgerechnet meine Nase es auf seinen Bildschirm geschafft hat. So, ne? Also, aber da hört es auch so langsam auf. Wir wissen nicht so viel über Gott, über seinen Herzschlag. Aber es war klar für die Israeliten, wir gehören zu diesem Gott. Manchen von uns geht's ja ähnlich. Manchen von uns geht's ja ähnlich, dass wir sagen so, wir gehören irgendwie zu diesem Gott, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie der tickt. Ich weiß gar nicht, wie der drauf ist. Das ist Moses Situation. Und jetzt fängt Gott an, mit Mose über die Israeliten in Ägypten zu reden. Und wenn ich das mal jetzt ein gutes Kapitel Bibel von heute zusammenfasse, dann ist das ungefähr so, dass Gott sagt, es reicht mir. Was die Ägypter mit Israel tun, da in Ägypten, das ist Mist. Und das hört jetzt auf. Und das erste Mal so richtig begegnet einer, der es irgendwie mit Gott zu tun hat, der Barmherzigkeit Gottes. Auf einmal begegnet da jemand dem Herzschlag Gottes, der ihm bis dahin, glaube ich, nicht mal ansatzweise klar war. Den er zum Beispiel bei den anderen Göttern, bei den Ägyptern nie hätte lernen können. Also wenn man sieht, wie in Ägypten Menschen mit Göttern umgegangen sind oder mit all dem, mit diesem ganzen Götterkosmos, mit dem sie es da zu tun hatten, dann merkt man, diese Götter waren unberechenbar und man musste sie auf jeden Fall besänftigen. Und man musste ganz genau irgendwelche Abläufe einhalten, damit man nicht eins auf den Deckel kriegte. Und wenn man Glück hatte, kam man durch. Das ungefähr war das Verhältnis, das die Ägypter zu ihren Göttern hatten. Das ist jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung, ist mir schon klar. Und jetzt kommt der Gott Israels, der Schöpfer der Welt, und er fängt an, sein Herz auszuschütten vor Mose. Er sagt, ich brauche dich. Ich will dich. Ich will, dass das da aufhört in Ägypten. Und du bist mein Schlüssel. Mose macht hier irgendwie eine Menge Hin- und Hergetanze, um irgendwie aus der Sache rauszukommen. Der ist ein Flüchtling aus Ägypten. Er ist da raus, weil er war sich nicht so ganz sicher, ob sein Kopf immer noch auf den Fahndungsplakaten drauf stand. 40 Jahre zuvor hat er einen Ägypter totgeschlagen. Und er will da nicht hin nach Ägypten, aber Gott will ihn da haben. Und es geht ihm dabei nicht um Mose und um seinen großen Plan. Das ist sehr deutlich. Es geht Gott um das Leiden der Israeliten. Er sieht sie leiden und er sagt, das muss doch aufhören. Das muss ein Ende haben. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Hier knallt Gottes Herz so richtig auf den Tisch und von diesem Zeitpunkt an kriegt er das nicht mehr verborgen. Immer wieder gibt es diese Momente, wo man merkt, dass hinter der Hoheit Gottes, hinter der Majestät Gottes, hinter der Kraft Gottes und hinter der Würde Gottes eben auch ein zutiefst weiches Herz ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war man sich da nicht so ganz sicher. Bist du dir sicher, dass Gott ein weiches Herz hat? Das entscheidet so viel. Es entscheidet so viel über die Art, über die Themen, die du mit Gott besprichst. Ist Gott so? Man merkt richtig in dem Gespräch, das Mose mit Gott hat, wie diese Frage auch irgendwie da ist. Jahrhunderte später gibt es diese Geschichte von Jona, die wir gelesen haben. Jona wusste inzwischen, wie Gott tickt und hat da überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ja? Ich kenne dich doch. Die müssen nur mal um Vergebung fragen, schon vergibst du ihn. Deswegen wollte ich nicht nach Ninive. Das einzig Richtige für Ninive gewesen wär gewesen, Feuer da drauf und wegbrennen. Das war Jonas Haltung. Er kannte inzwischen Gott. Kennen wir Gottes Barmherzigkeit? Kennen wir Gottes brennendes Herz für die Not dieser Welt und für unsere eigene Not? Zwei sehr verschiedene Themen, unglaublich verschiedene Themen. Aber Gottes Barmherzigkeit wendet sich in diese beiden Bereiche. Das ist ja das Faszinierende. Wir leben in einem zutiefst reichen Land. Und an einer bestimmten Ebene sind wir ein Mose. Wir gehören zu denen Gott geht und sagt, hey, was tust du, um die Probleme dieser Welt zu lösen? Weil er ein barmherziger Gott ist, nicht weil er ein Weltprojekt hat, sondern weil es da Menschen gibt, die leiden. Denen der letzte Tropfen Leben aus dem Herzen gepresst wird. Oder rausgehungert wird oder was auch immer. Und auf einer anderen Ebene sind wir wie die Israeliten. Viele von uns haben Schläge abbekommen, haben nicht das bekommen, was gut gewesen wäre für ihr Herz und für die Entwicklung ihres Lebens. Vielen von uns ist Leid angetan worden. Und doch da ist er ein barmherziger Gott. Ein zutiefst barmherziger Gott. Jesaja 61, da heißt es in Vers 1 und 2, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. Diese Bibelstelle, die ist von, das ist ein Wort, das Jesaja für sich beansprucht, aber es ist auch ein Wort, das er spricht auf Jesus hin. Das geschieht ungefähr 700 Jahre vor Jesu Geburt. Also es wäre so, als wenn jemand im 13. Jahrhundert eine Prophetie gegeben hätte, die ihn selber betrifft und mich auch. Ja, schon ziemlich eigen, was hier passiert. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, sagt hier Jesaja. Und sagt hier Jesus. Denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Salbung ist durch die Geschichte des Volkes Gottes, in der Regel mit Öl ist das passiert, ist durch die Geschichte des Volkes Gottes immer ein Zeichen dafür gewesen, dass Gottes Geist auf einen Menschen gekommen ist. Dass Gottes Geist auf einen Menschen etwas gewirkt hat. Und wenn ich sage Zeichen, dann klingt das so ein bisschen so wie so ein Piktogramm, das mir zeigt, hier darf ich auf Toilette gehen oder sowas. Es ist mehr als das. Es ist eine Wirklichkeit. Es ist etwas, was auch etwas bewirkt, wozu es gesandt wurde. Der hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Dazu habe ich den Heiligen Geist bekommen, sagt Jesus. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen. Dazu hat er den Heiligen Geist bekommen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Die Weinenden soll ich trösten, sagt Jesus. Ich erkläre das nochmal, diesen ersten Teil von Vers 2. Da ist es die Rede vom Gnadenjahr des Herrn. Und man kann das Gnadenjahr des Herrn hören in der Art und Weise, wie es diese Übersetzung tut, dass sie sagt, das ist das Jahr, in dem sich die Gnade Gottes uns zuwendet. Das ist richtig. Aber, Entschuldigung, ich habe hier vorhin an dem Mikrofon rumgemacht, aber es gibt eine andere Seite vom Gnadenjahr. Im Gnadenjahr wurde alle 50 Jahre die Wirtschaft des Landes resettet. In einer unfassbaren Art und Weise. Zum Beispiel wurde alles Land zurückgegeben an die Leute, denen es ursprünglich mal gehörte. Alle Familien, die aus welchen Gründen noch immer Land verkauft hatten, bekamen es in diesem Jahr zurück. Ein Gnadenjahr des Herrn. Ihr könnt euch vorstellen, dass das eine etwas andere Wirtschaftsordnung ist, die hier beschrieben wird. Dazu hat Jesus den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, wenn hier davon die Rede ist, an dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet, dann meint es in erster Linie das geschundene Volk. Denn es gibt Menschen, die brauchen gar nicht, dass sich Gott ihnen gnädig zuwendet. Denen geht's nämlich gut. Die haben den Kühlschrank halbwegs gefüllt. Wenn sie den Wasserhahn aufmachen, kommt sauberes Wasser raus. Sie können zum Arzt gehen und können ohne Bestechungsgeld tatsächlich dort behandelt werden. Sie können die Polizei rufen, die Polizei kommt. Und wenn es bei ihnen brennt, können sie die Feuerwehr rufen und die kommt auch und will gar nicht erst Geld haben, bevor sie löscht. Manchen geht es so unfassbar gut, dass sie das Gnadenjahr des Herrn für sich gar nicht brauchen. Sondern das Gnadenjahr des Herrn vielleicht sogar manchmal fürchten. Was würde mir denn weggenommen werden, wenn alles verteilt würde, zurückgegeben würde? Wir merken, wenn wir uns anfangen, mit der Barmherzigkeit Gottes zu beschäftigen, wenn wir uns anfangen, mit der Barmherzigkeit Gottes zu beschäftigen, dann ist das für uns ein zweischneidiges Schwert. Das ist nicht nur ein nettes Thema. Bei Gnade ist das alles noch, nein, auch nicht für alle. Habe ich vorhin beschrieben. Gnade ist auch manchmal schwierig. Aber so tickt Gott nun mal. So tickt er nun mal. Es treibt ihn um, wenn es Menschen schlecht geht. Er kommt da nicht raus. Zwei kurze Passagen im Neuen Testament, wo man das merkt. Lukas Evangelium, Kapitel 19. Jesus kommt nach Jerusalem. In Jerusalem wird sich sein Schicksal erfüllen. Aber Jerusalem ist eigentlich der Ort, an dem Gott sich offenbaren soll, seinem Volk und der ganzen Welt. Der Ort, der wie eine Brennlinse alles zutiefst erleuchtet. Da heißt es in Kapitel 19, Vers 41, 42, als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er. Und er sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Shalom. Also hier steht nicht Shalom, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, aber hier spricht ein Hebräer in einem hebräischen Kontext von Frieden. Shalom. Dass alles wieder an seinen Platz findet. Dass alles in Ordnung ist. Mein Herz, mein Leben. Das Herz und Leben meines Nachbarn. Dass alles an seinem Platz ist. Shalom. Und es ist wieder, Gott in Jesus geht es nicht um einen Plan. Es geht ihm um ein brennendes Herz. Habt ihr das vorhin gehört, als diese Passage vorgelesen wurde über den Schmach oder die Schmach dieser Frau? Hört ihr da was von dem Herzschlag Gottes? Es ist dir nicht egal. Dein Leid ist ihm nicht egal. Und das Leid deines Nachbarn ist ihm nicht egal. Und das Leid 13.000 Kilometer weiter und 14 Flugstunden entfernt ist ihm nicht egal. Johannes 11, auch eine von diesen Passagen, die mir so ein bisschen merkwürdig sind. Jesus wird gerufen zu seinem Freund Lazarus, der tot ist. Und das ist deutlich, dass bevor Jesus sich auf den Weg macht, dass er weiß, dass Lazarus von den Toten auferweckt werden wird durch Jesus. Und jetzt sollte man meinen, dass Jesus es gar nicht erwarten kann, zu zeigen, wie alles wieder gut wird. Dass sich Gottes Herrlichkeit offenbart in einer sehr öffentlichen Totenauferweckung. Die ganze Geschichte ist so öffentlich, dass die Leiter in Jerusalem, die Angst haben, dass Jesus zu viel Einfluss im Volk bekommt, sich überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, Lazarus totzuschlagen nach seiner Auferweckung, weil der ist der lebende Beweis, dass Jesus besonders ist. Also das Lazarus-Ding war sehr, sehr öffentlich. Und dann kommt Jesus dahin. Lazarus ist schon länger tot. Und ich lese es mal ab Vers 33. Jesus sah sie weinen, Maria an dieser Stelle. Auch die Leute, also Maria, das ist nicht seine Mutter, Jesus sah sie weinen, auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Komm und sieh es selbst, Herr, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Selbst wenn Gott weiß, dass ein Wunder passieren wird in deinem Leben. Selbst wenn Gott weiß, dass am Ende deines Weges alles gut wird, ist ihm dein Leid nicht egal. Er ist nicht distanziert. Er ist nicht der coole Macher. Er ist nicht der, der aus der Ferne heraus Hokuspokus ruft. Hier ist ein Gott, der sich reinkniet in unseren Dreck. Er ist ein barmherziger Gott. Und er ist jetzt hier. Du kannst mit ihm reden. Du kannst ihm dein Herz hinhalten. Du kannst ihn fragen, was willst du mir sagen? Wo willst du mir was zusprechen? Wo willst du mich fordern? Wir feiern jetzt Abendmahl miteinander. Nutz die ganze Zeit, die wir jetzt haben, während du wartest, dass du dran bist mit dem Abendmahl, danach, wie auch immer. Red mit Gott. Öffne ihm dein Herz. Der eigentlich Einladende beim Abendmahl ist Gott selber. Deswegen ist es uns herzlich egal, aus welcher Kirche du kommst, welchen Hintergrund du mitbringst. Du bist eingeladen, wenn du mit Gott am Tisch sitzen willst, essen und trinken, dich in seinen Machtbereich reinbegeben willst und sagen willst, das, was du willst, das soll gelten, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl.